Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ein altes Feuerwehrauto vollladen, in die Ukraine fahren, abliefern.
Mitten in diesen LKW, da sind zig Packungen Penicillin drin. Die wurden auch gestiftet hier. Das brauchen die Soldaten, wenn die zum Beispiel von Ratten gebissen werden, im Moment ganz konkret. Also da hilft auch wieder diese Lieferung sehr, sehr konkret.
Penicillin, alte Fahrzeuge für die Front. Unser Krisenreporter Marius Reichert war vor kurzem in einem Ort südwestlich von Kiew, hat einen privaten Hilfskonvoi dorthin begleitet. Und mit bei der Tour war auch Daniel.
Und es war schon eine harte Tour, muss ich sagen.
Daniel ist einer von vielen Freiwilligen, die den Menschen in der Ukraine helfen. Und wir schauen uns an, wie sieht die Hilfe fast 2 Jahre seit Kriegsbeginn jetzt noch aus? Das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen auch drauf, wie attraktiv Deutschland für ausländische Fachkräfte ist. Die werden ja dringend benötigt. Problem ist aber, Deutschland macht es ausländischen Fachkräften echt schwer. Die Hintergründe dazu auch heute hier am Mittwoch, dem 31. Januar. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Wie sieht die Hilfe für die Menschen in der Ukraine fast 2 Jahre nach Beginn des russischen Großangriffs aus? Marius Reichert ist unser Krisenreporter und war vor kurzem in der Ukraine.
Ganz frisch zurück mit vielen Eindrücken und ja, von Schneechaos über Grenzwartezeit bis hin zu ganz großen Kinderaugen war alles dabei.
Marius hat einen privaten Hilfskonvoi begleitet, der unter anderem Medikamente oder Lebensmittel in einen Ort südwestlich von Kiew gebracht hat. Und wir sprechen gleich auch noch mit einem Freiwilligen dieses Hilfskonvois. Ich habe aber erstmal Marius nach seinen Eindrücken gefragt. Er hat uns nämlich gesagt, dass er oft Tränen in den Augen hatte. Und da wollte ich von ihm wissen, in welchen Momenten das ganz konkret der Fall war.
Ja, das war tatsächlich, als ich gesehen habe, was passiert mit den Dingen, die wir dorthin gebracht haben, ganz konkret in ein Kloster, wo Waisenkinder leben, wie die geholfen haben, die Konserven aus den Autos rauszuholen. Das fand ich schon sehr berührend. Und auf dem Rückweg, deswegen muss ich irgendwie hinten anfangen, da wurden wir recht lange angehalten an der Grenze zurück nach Polen.
Ja.
Und wir wurden da stundenlang gefilzt, weil man irgendwie den Eindruck hatte, vielleicht bringen wir irgendwas Illegales mit rein. Und da waren natürlich auch ganz viele Ukrainer, die genauso da geprüft wurden. Und da war ein Kind in einem Auto, was mich mit großen Augen angeguckt hat, weil die da stundenlang standen und nichts mehr zu essen und zu trinken hatten. Unfassbar. Und dann haben wir denen ein Stück Keks gegeben. Und dann kam der am Ende da zu uns und hat sich da bedankt für. Das werde ich, glaube ich, auch nicht vergessen. Also ganz kleiner Moment. Das hat mich echt bewegt, ja.
Ihr hattet nicht nur ja, Kuscheltiere dabei oder selbstgestrickte Tiere, sondern auch Medikamente, Konserven, Hygieneartikel, noch andere Spielsachen. Sind das auch so die Sachen, die gerade am nötigsten in der Ukraine gebraucht werden?
Also die Menschen brauchen das dort ganz, ganz klar. Da gibt es Orte, in denen wir unterwegs waren, Dörfer, die sind komplett abgeschieden. Da gab es auch vor dem Angriffskrieg schon große Probleme mit der Versorgung. Und die brauchen wirklich Medikamente, die brauchen auch Konserven, um da über diese harten Wintermonate zu kommen. Ich habe das im Vorfeld gar nicht so glauben können, aber es ist eine unfassbare Abgeschiedenheit. Und in diesem Waisenhaus, das wird von Nonnen geführt, von 3, die noch übrig geblieben sind über die Jahre. Und die bauen ganz viel selbst an, aber ist im Winter halt schwierig. Und deswegen brauchen die das ganz konkret, während natürlich die große Politik auch in der Ukraine natürlich viel mehr über das Thema Waffen, über Taurus-Marschflugkörper diskutiert, das kriegen wir natürlich auch mit, aber so, was bei den Menschen ganz konkret ankommt, sind dann solche Dinge oder vielleicht auch eben, wie du sagst, die kleinen Aufmerksamkeiten, so eine Puppe.
Und dieses Kloster, das lag ziemlich im Zentrum des Landes, oder?
Ja, das ist so südwestlich von Kiew und in diesem Kloster, da sind eben Menschen angekommen, vor allem Waisenkinder aus dem Osten der Ukraine. Da habe ich zum Beispiel Julia getroffen, die hat ihre beiden Eltern verloren. Sie muss sich quasi kümmern mit um die beiden kleinen Geschwister, um die Jungs. Die sind 10 und 11 und sie ist 14 und da ist die plötzlich ganz erwachsen und bekommt eben die Hilfe von den Nonnen dort. Und sie hat mir eben auch erzählt, dass die für sie absolute Vorbilder sind, in dem diese Nächstenliebe wahrzunehmen. Also dieses Mädchen hat unfassbar viel erlebt und steht dann da so vor mir und erzählt das so erwachsen. Und eigentlich dürfte die noch gar nicht so erwachsen sein in dem Alter. Das ist auch so ein Moment, der mich da, also in diesem konkreten Miteinander so ein bisschen beschäftigt bis jetzt, ja.
Das heißt aber auch, und das klingt auch, du sagst, die sind wirklich auf diese Hilfe angewiesen, dass sie einfach unglaublich dankbar waren über diesen Hilfskonvoi, der die dann erreicht hat.
Große, sehr, sehr große Dankbarkeit. Wir wurden da abends spät in der Nacht empfangen, weil wir echt Verspätung hatten durch den Schnee und durch die Grenzkontrolle. Und die haben alle da gewartet. Der Tisch war komplett gedeckt. Das ist sehr üblich auch in so Ländern. Wie in der Ukraine habe ich das oft schon erlebt. Da gibt es so ein Sprichwort, gib die letzte Kartoffel dem Gast. Und so war das auch. Die haben da für uns gekocht und alles hergerichtet. Und wir haben dann mitten in der Nacht mit denen noch was gegessen. Fühlt uns aber fast schon schlecht, weil wir ja wissen, das können die alles selber gut auch gebrauchen. Also riesige Dankbarkeit in dem Kloster. Aber ich muss natürlich auch sagen, in dieser Hilfsgruppe waren ja auch Feuerwehrwagen dabei, die Feuerwehren hier in der Region gestiftet haben, in Mechernich. Und die gingen auch noch ein Stückchen weiter ins Land. Und auch da Riesendankbarkeit. Ein offizieller Akt wurde da gemacht, wo man dann den Deutschen mit großem Fernsehaufkommen, also mit ganz vielen Kamerateams gesagt hat, hey, toll, dass ihr das macht. Und diese Fahrzeuge, die gehen eben Richtung Front und werden dort eingesetzt im Krieg. Und mitten in diesen LKW, da sind zig Packungen Penicillin drin. Die wurden auch gestiftet hier. Das brauchen die Soldaten, wenn die zum Beispiel von Ratten gebissen werden. Im Moment ganz konkret. Also da hilft auch wieder diese Lieferung sehr, sehr konkret.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät ja auch von solchen privaten Hilftransporten ab. Du bist als Krisenreporter auf solche Situationen vorbereitet, ne? Du weißt, wie du dich verhalten musst, wenn zum Beispiel Luftalarm ist oder was auch immer. Hattest du das Gefühl, dass Daniel und die anderen Freiwilligen auch gut vorbereitet waren? Oder war das auch ja irgendwie ein bisschen naiv fahrlässig, auch wenn sie es schon oft gemacht haben?
Ja, also sie wissen auf jeden Fall, was passieren kann. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie wirklich darauf vorbereitet sind, mental oder auch physisch, wenn es dann dazu kommt. Und ich bin mir sicher, dass einige jetzt auch mit ein bisschen Abstand nach dem Transport erst nochmal so ins Überlegen kommen. Ich habe im Übrigen auch gehört, dass einige ihren Freundinnen und Freunde oder auch der Familie gar nicht gesagt haben, wie weit sie ins Land reinfahren, weil sie Angst haben vor der Reaktion.
Danke, Marius, für deine Eindrücke, die du uns geschildert hast.
Sehr gerne.
Es ist gefährlich, in so ein Kriegsgebiet zu fahren. Man setzt sein Leben aufs Spiel.
Das kann jeden Moment der Luftalarm losgehen. Es können immer brenzliche Situationen entstehen, auf die man einfach nicht vorbereitet ist.
Das muss einem also ziemlich viel bedeuten. Und das wollte ich von Daniel wissen, den ihr da gerade gehört habt. Daniel ist eigentlich Bürokaufmann und macht diese Touren freiwillig. Und ich wollte von ihm wissen, warum ihm das so wichtig ist.
Ja, mir ist das wichtig, weil ich es erstens wertschätze, hier in Deutschland groß geworden zu sein, in Frieden. Und auf der anderen Seite fühle ich mich einerseits verpflichtet, Menschen, denen es einfach nicht so gut geht, die nicht dieses Privileg haben, die eben zu unterstützen in Form von, ja, von Sachspenden etc., denen das Leid etwas zu nehmen.
Aber du könntest ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, spenden oder in Deutschland irgendwie einen Verein nur lokal unterstützen. Warum ist dir das wichtig, wirklich die Sachen zu packen und vor Ort in ein Kriegsgebiet zu fahren?
Als der Krieg halt ausgebrochen war, waren bis zu 200 Kinder in diesem Kloster. Und wie man sich vorstellen kann, die Kinder, die verbrauchen halt auch viel, sei es Toilettenpapier, Zahnbürste, Zahnpasta, Hygieneartikel. Und da dieses Kloster von Spenden lebt, ist es eben sehr schwer für die an halt Lebensmittel zu kommen oder an Hygieneartikel. Und da wusste ich einfach, die Sachen kommen eins zu eins an und da tut man einfach was Gutes den Menschen, denen es einfach nicht so gut geht und die eben nicht dieses Privileg haben, in Frieden aufzuwachsen.
Jetzt seid ihr ein privater Hilfstransport, ist ja kein Verein, nennt sich eben Menschenhilfsprojekt Sophie. Merkt ihr selber auch, dass die Spendenbereitschaft in Deutschland zurückgegangen ist, jetzt so über diesen Zeitverlauf von 2 Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist spürbar. Es werden zum Teil, ich bekomme das ja über den Organisator, dem Harald, bekomme ich das eben mit. Er schreibt Mails an Firmen, die zu Beginn des Krieges eben beantwortet wurden. Entweder mit einem Ja, wir spenden oder eben mit einem Nein, wir sind schon dort und dort tätig oder können es einfach aktuell nicht. Aber mittlerweile bekommt man kaum noch Resonanz. Da wird sich zum Teil halt auch gar nicht mehr drauf zurückgemeldet. Und es wird einfach schwieriger, die Spenden zu bekommen, die man am Anfang des Krieges bekommen hat. Also die Spendenbereitschaft nimmt ab, ja.
Würdest du trotzdem sagen, dieser Hashtag auch Stand with Ukraine, der ist 2 Jahre nach Kriegsbeginn, aber trotzdem noch aktuell, auch wenn nicht mehr so viele Menschen spenden?
Im Gedächtnis, denke ich, stehen die Menschen natürlich immer noch dazu, aber ja, das Bewusstsein hat sich meiner Meinung nach ein bisschen geändert. Es wird nicht mehr so viel berichtet. Es wird auch kaum noch zum Spenden aufgerufen. Menschen in meinem Alter haben einfach aktuell die Möglichkeit, über soziale Medien schnell mit Menschen in Kontakt zu kommen, ein Netzwerk aufzubauen und so schon allein ohne hinfahren zu müssen, Spenden akquirieren können in Form von Sachspenden oder Geld, was den Menschen vor Ort allein ja auch schon total helfen würde. Und da würde ich mir wünschen, dass dort einfach wieder mehr gemacht wird.
Das heißt, der Wunsch weiterhin zu helfen, der ist bei dir auf jeden Fall nach wie vor sehr ausgeprägt, höre ich raus.
Ja, selbstverständlich, denn die Situation hat sich ja nicht geändert für die Menschen vor Ort. Was sich geändert hat, ist leider nur die Spendenbereitschaft. Aber vor Ort haben wir gesehen, da sieht die Situation noch so aus wie zu Beginn des Krieges leider.
Daniel, ich danke dir sehr für deine Eindrücke und pass gut auf dich auf bei allem Weiteren, was du machst.
Vielen Dank, hat mich gefreut. Danke sehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Musik und TikTok, das gehört ja eigentlich zusammen wie Reibekuchen und Apfelmus. Egal, ob man jetzt ein Meme hochladen will mit Musik von Ariana Grande oder bei einer Dance-Challenge von K-Pop-Band Blackpink mitmachen will, Musik ist von TikTok nicht wegzudenken. Und jetzt gibt's da aber großen Streit. Eine der großen Plattenfirmen weltweit, Universal Music, droht damit, ihre Musik von der chinesischen Kurzvideoplattform komplett abzuziehen. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, was genau ist passiert?
TikTok hat mit Universal und auch mit vielen anderen Labeln vertraglich vereinbart, dass für die Nutzung von Musik Tantiemen gezahlt werden. Und der Vertrag zwischen TikTok und Universal, der läuft eben heute aus.
Heute. 31. Januar,
genau. Und man hatte verhandelt, aber das ist wohl gar nicht gut gelaufen. Universal hat deshalb heute einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie ankündigen, zu keiner Übereinkunft mit TikTok gekommen zu sein und dass die Musik von Universal deshalb von der Plattform verschwinden wird. Mhm. Das betrifft dann alle möglichen KünstlerInnen, auch Megastars wie Taylor Swift, Harry Styles, Olivia Rodrigo oder eben K-Pop-Bands wie Twice oder Blackpink.
Also eigentlich ist dann keine Musik mehr da für manche. Was wirft Universal TikTok denn genau vor?
Also Universal schreibt in dem Statement, dass TikTok für die Musik einfach nicht angemessen bezahlt. Demnach würden die TikTok-Tantiemen momentan gerade mal 1% vom Umsatz von Universal ausmachen, das sagen die selbst. Christian Moster aus unserer Deutschlandfunk Nova Musikredaktion, der sagt dazu.
Also wie viel das jetzt in konkreten Zahlen ist, ist schwer einzuschätzen. Eines ist klar, in der digitalen Musikwelt wird sehr, sehr wenig Geld ausgeschüttet. Es ist ja viel die Rede von Spotify, was die für einen Stream zahlen, was so gut wie nichts ist. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass TikTok noch weniger bezahlt.
Also bei Spotify ist es tatsächlich so, dass die anscheinend gerade mal 0,003 bis 0,005 Cent pro Stream bezahlen. Also bei 10.000 Streams auf Spotify gibt es zwischen 30 und 50 Euro. Und bei TikTok scheint es eben noch weniger zu sein.
Da kannst du dir auch keinen Reibekuchen mit Apfelmus von kaufen, ne?
Nee.
Also es geht aber vor allem um Geld, kann man sagen.
Ja, zumindest ist das dringendste Anliegen. In dem offenen Brief hat Universal aber auch auf KI-Inhalte auf TikTok hingewiesen und dass die KünstlerInnen für die gar kein Geld bekommen. Das hast du bestimmt auch mal gesehen, diese KI-Cover, wo zum Beispiel Ariana Grande irgendwie einen Song von Drake singt. Das macht sie nicht richtig, sondern es hat eine KI produziert. Und außerdem sieht Universal auch ein Problem bei der Online-Sicherheit auf TikTok. Da gab es ja auch erst kürzlich zum Beispiel pornografische Deepfakes von Taylor Swift in allen möglichen Kanälen. Und Christian Moster aus unserer Musikredaktion sagt aber, er hält das Ganze nur für ein Lippenbekenntnis von Universal.
Wenn Universal die offenbar massenhafte Verwendung von KI-Musik auf TikTok kritisiert, dann tut sie das nur deshalb, weil damit im Moment noch kein Gewinn gemacht werden kann. Und ich bin mir relativ sicher, ich spekuliere natürlich, aber ich bin mir persönlich relativ sicher, sollte sich das mal ändern und sollte Universal mit KI-generierter Musik eines Tages Geld verdienen in relevantem Umfang, dann wird das Unternehmen sicher ganz schnell die Seiten wechseln und die Position wechseln und KI-Musik ganz toll finden.
Also klar, Universal, das ist erstmal ein großer Konzern und TikTok ist das auch. Denen geht's wirklich erstmal darum, möglichst viel Geld zu verdienen, ist ja ganz klar.
Kommerziell wäre es doch bestimmt auch schwierig für Universal, seine Musik komplett von TikTok abzuziehen, oder? Mhm. Also es ist ja auch eine richtig wichtige Plattform geworden für Künstlerinnen und Künstler, um die eigene Musik zu promoten.
Ja, vor allem für kleinere Künstlerinnen und Künstler ist TikTok super wichtig geworden, um zum Beispiel auch Labels überhaupt auf sich aufmerksam zu machen oder auch mehr Leute auf ihre Konzerte zu locken. Das ist zum Beispiel auch für Haller wichtig, den wir hier ja auch im Programm spielen. Ich wäre gern wie er oder sie oder du, Hauptsache wie. Ja, er oder sie oder du, das war einer der Songs, den Haller eigentlich einfach nur geschrieben hat, um einen TikTok darüber zu machen, wie er Songs schreibt. Und dann war der Song wohl so gut und hat so gut funktioniert, dass er den auch veröffentlicht hat. Und über TikTok sagt Haller das hier.
Es ist definitiv im Jahre 2023 das Tool zur Musikvermarktung, egal wie groß man als Künstlerin ist.
Also ich glaube nicht, dass es den großen Artist jetzt groß wehtut, wenn deren Musik nicht mehr auf TikTok verfügbar ist. Aber kleinere KünstlerInnen bei Universal, die Möglichkeiten von TikTok praktisch zu nehmen, wäre schon, finde ich, sehr problematisch.
Was sagt denn TikTok zu der ganzen Sache?
Die haben ehrlich gesagt auch recht krasse Töne angeschlagen in ihrer Antwort auf den offenen Brief. Sie werfen wiederum Universal vor, als Profitgier gegen die Interessen seiner KünstlerInnen zu handeln und deswegen auf ein wichtiges Werbetool, ein kostenloses Werbetool für seine Talente zu verzichten. Das klingt jetzt nicht so, dass sich beide Seiten vor Ende des Vertrags jetzt doch noch kurzfristig einigen werden, aber das Statement von Universal, das war andererseits auch recht offen gehalten. Also da wurden noch nicht alle Türen zugemacht sozusagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da nochmal Verhandlungen anstehen und dass die Musik von Universal eben nur kurzfristig von TikTok runtergenommen wird, sozusagen Streik, bis die eben zu einer gemeinsamen Lösung kommen.
Kein Harry Styles, kein Taylor Swift oder Olivia Rodrigo auf TikTok mehr, jedenfalls vorübergehend zumindest mal. Das kündigt deren Plattenfirma Universal an, weil Universal und TikTok streiten sich um Geld. Mintu Tran hat uns das Ganze aus dem Deutschlandfunk Nova Team zusammengefasst. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Niemand, wirklich niemand träumt davon, nach Deutschland zu ziehen. Das hat Chris Piak vor einiger Zeit auf Twitter geschrieben, heute X. Er ist Autor, hat über 10 Jahre lang als Karrierecoach internationale Fachkräfte auf ihrem Weg nach Deutschland begleitet. 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland braucht Deutschland jedes Jahr, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Problem, es kommen bisher deutlich weniger. Und das liegt laut einer neuen OECD-Studie vor allem an zu hohen bürokratischen Hürden. Und es fehlt aber auch eine Willkommenskultur. Ganz viele Zugewanderte erleben Diskriminierung in Deutschland. Und darüber habe ich mit Chris Piak gesprochen. Und ich wollte von ihm wissen, Herr Piak, stehen Sie noch zu diesem Satz von damals, dass niemand davon träumt, nach Deutschland zu ziehen?
Ja, also der ist ja ein bisschen verkürzt dargestellt. Niemand träumt ausschließlich davon, nach Deutschland zu ziehen. Die internationalen Fachkräfte sind auch an Deutschland interessiert, aber als eine Option unter vielen. Die würden genauso gerne in die USA gehen, nach Großbritannien gehen, in die Niederlande gehen, nach Frankreich gehen, nach Singapur gehen, weil die halt überall großartige Angebote bekommen. Mhm. Also ausschließlich nach Deutschland will man eigentlich nur dann, wenn man, wie meine Frau, halt zufällig einen Deutschen geheiratet hat und deswegen dann halt zieht.
Jetzt ist es laut dieser aktuellen OECD-Studie so, wer noch nicht in Deutschland ist, hat erstmal hohe Erwartungen an Deutschland. Wer dann hier ist, erlebt sehr oft Diskriminierung, wenig Willkommenskultur. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, die Sie in den Jahren gemacht haben?
Absolut. Also über die 13 Jahre, die ich als Karrierecoach gearbeitet habe, habe ich Tausende von Erlebnissen geschildert bekommen von internationalen Fachkräften, die wirklich herzzerbrechend sind, die teilweise so skurril sind, dass man die niemandem erzählen kann, weil sie mir nie glauben würden, dass das wirklich passiert wäre.
Was zum Beispiel?
Top of the Head. Ich habe vor ein paar Wochen noch gesprochen mit einer Absolventin, einer Doktorin von Brown University in den Vereinigten Staaten, die halt seit 2 Jahren keinerlei Jobangebote bekommt. Teils mit der Begründung, ja, diese Universität kennen wir nicht. Und Brown ist eine der bekanntesten Universitäten in den Vereinigten Staaten. Hm. Aber das häufigste Problem, das größte Problem internationaler Fachkräfte ist, dass deren Bewerbungen sofort ungelesen abgelehnt werden. Die bewerben sich ja auf Englisch, weil die halt als internationale Fachkräfte englischsprachig arbeiten. Und da werden sie halt sofort aussortiert.
Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, dass Sie Ihren Job als Coach unter anderem auch deshalb aufgegeben haben, weil Sie nicht das Gefühl hatten, ja, Ihren Klientinnen, Klienten sagen zu können, es wird besser in Deutschland. würden Sie da weiterhin sagen, die Lage in Deutschland ist einfach festgefahren, da bewegt sich nichts zum Positiven oder wenig?
Also ich selber habe ja auch lange im Ausland gelebt. Ich bin 2001 nach Estland ausgewandert, war 10 Jahre im Ausland, bin dann nach Deutschland zurückgekehrt. Wir haben genau die gleichen Dinge diskutiert wie vor 10 Jahre früher. Dann habe ich weitere 13 Jahre wieder in Deutschland gelebt, bis ich jetzt wieder nach Spanien ausgewandert bin. Also insgesamt 23 Jahre. Und wir diskutieren genau die gleichen Dinge wie vor 23 Jahren. Zum Beispiel die doppelte Staatsbürgerschaft wollte die rot-grüne Regierung schon 2001 einführen. Und jetzt im Jahr 2024 wird das hoffentlich am Freitag durch den Bundesrat gehen und endlich gesetzt werden. Das ist viel, viel, viel zu langsam, um mit dem Rest der Welt mithalten zu können.
Jetzt ist ja das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht worden, soll es auch in anderen Bereichen vereinfachen, dass Fachkräfte nach Deutschland kommen können, zum Beispiel auch ein Punktesystem oder auch das Absenken des Gehalts, was man hier im Job verdienen muss. Wenn Sie sich das alles angucken, dieses Paket, was Bundeskanzler Olaf Scholz heute auch nochmal in der Generaldebatte sehr hervorgehoben hat, dass das ein guter Weg ist, würden Sie ihm da zustimmen? Reicht das?
Das ist alles schön und gut. Ich sage nichts Schlechtes über das Fachkräftemangelgesetz. Das wird nicht reichen. Warum? Wir müssen ja mal vom Ergebnis her denken. Das Ergebnis soll sein, dass 400.000 Fachkräfte jedes Jahr hier bei uns ins Land kommen und bleiben. Dass die blaue Karte, die es ja schon seit vielen Jahren gibt, hat über die gesamte Zeit, ich glaube, 60.000 Menschen über 10 Jahre ins Land gebracht. Also will ich einen Tropfen auf den heißen Stein. Die Erleichterungen, die wir jetzt haben, werden das vielleicht verdoppeln. So kommen wir nicht an die 400.000, die wir brauchen. Sondern dafür braucht es etwas anderes. Und das hat weniger mit dem Gesetzgeber zu tun als mit den Arbeitgebern.
Nämlich?
Ganz einfach. Also ich analysiere ja den gesamten deutschen Arbeitsmarkt. Und nur 4% aller Unternehmen in Deutschland bieten Stellen auf Englisch an. Und wenn man sich diese englischsprachigen Stellen dann nochmal genauer anschaut, dann die Hälfte der englischsprachigen Stellen kommt von nur 350 Unternehmen. Um die Größenordnung mal in den Griff zu bekommen, es gibt in Deutschland 350.000 Arbeitgeber mit mehr als 10 Mitarbeitern. 350 Unternehmen bieten die Hälfte aller englischsprachigen Stellen an. Wenn Sie jedes Jahr fast 500.000 Menschen ins Land holen wollen, wie soll das denn gehen, wenn Sie die nicht auf Englisch einstellen?
Gibt Ihnen denn gerade auch irgendwas Hoffnung, dass es irgendwann besser laufen könnte mit Deutschland und internationalen Fachkräften, auch wenn man sich mal dieses Thema fehlende Willkommenskultur ansieht?
Ja, wenn ich sehe, dass so, so viele unserer Landsleute bereit sind, für die Demokratie und für Bürgerrechte auf die Straße zu gehen. Und insbesondere schön finde ich, dass so viele Menschen in kleinen Orten in Ostdeutschland das machen. Denn diese Leute, die riskieren wirklich was, wenn sie sich da auf die Straße stellen und gegen den Faschismus demonstrieren. Diese Menschen haben meinen höchsten, allerhöchsten Respekt.
Sagt Chris Piak, Autor und langjähriger Karrierecoach. Deutschland braucht Fachkräfte, ist aber in vielerlei Hinsicht nicht besonders attraktiv. Wir haben über Chris Piaks Erfahrung gesprochen. Dankeschön, Herr Piak, für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Zeiten, in denen wir auf der Uni, in der Schule oder auf der Arbeit mit Hand geschrieben haben, die sind ja längst vorbei. Ne? Seit dem Siegeszug der Querztastatur vor 150 Jahren ging es immer weiter in Richtung Taste. Aber seit einiger Zeit mehren sich die Anhaltspunkte dafür, dass Tippen auch Nachteile hat. ForscherInnen aus Norwegen haben das jetzt in einer Studie belegt. Und es geht darum, was unser Gehirn ausmacht, um die Vernetzung. Und genau hier macht es einen großen Unterschied, ob wir schreiben oder tippen. Damit hat sich heute Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting beschäftigt.
Jetzt. Genau jetzt ist es schon wieder passiert. Dein Gehirn, mein Gehirn, die Gehirne all der anderen da draußen, in ihnen feuern Neuronen unablässig und verdrahten sich. Neurons wire together if they fire together. Das wissen wir im Grunde schon seit 70 Jahren. Doch je besser die Neurowissenschaft die Gehirnaktivitäten erforschen kann, desto mehr verstehen wir, dass eben dieses Wiring, dieses neuronale Networking der Schlüssel ist zum Verständnis unseres Gehirns. Und die Frage, wie gut du dein Gehirn vernetzt, die hängt eben zusammen mit der Frage, ob du noch tippst oder schon schreibst.
So, my name is Audrey Vandermeer and I'm a professor in neuropsychology at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim.
Ein bisschen Glück war schon dabei, sie so spontan zu bekommen.
I've been very busy with all these interviews.
Der Grund? ihre Studie und vor allem, was sie mit ihrem Kollegen Ruud van der Weel über den Zusammenhang von Handschrift und neuronaler Vernetzung herausgefunden haben.
Previous research has shown that students taking notes by hand as compared to typing on a keyboard, that they...
Was sie also schon wussten, Menschen behalten handschriftlich verfasste Inhalte besser als getippte. Eine kleine Stichprobe von der Unibibliothek Bonn zeigt, das ist auch bei vielen Studierenden schon angekommen.
Ja, Laptop und Tippen, da selber kann ich es mir ganz schlecht merken, aber dieses handschriftliche, dieses Gefühl von einem Kuli auf dem Papier ist einfach nochmal was ganz anderes.
Ich mache es gerne online auf meinem iPad, auf GoodNotes. Man kann es mit dem Finger schreiben, aber ich benutze normalerweise einen Apple Pen.
Ich schreibe meistens auf Papier mit tatsächlich, damit ich da einfach drauf zurückgreifen kann und irgendwie im Nachhinein auch noch drauf rumkritzeln kann und es so haptisch habe.
Was im Effekt bei Studierenden und in der Forschung bekannt ist, das wollten Audrey van der Meer und ihr Kollege nun im Prozess verstehen. Sie wollten abbilden, was da im Gehirn genau passiert.
So we tested 36 university students and they were all wearing our electro nets.
Ihre 36 Teilnehmerinnen bekamen also Begriffe. Regenschirm, König, Wald. Die einen sollten das Wort mit der Hand auf einem iPad schreiben, die anderen sollten tippen. In den Gehirnen der SchreiberInnen fanden sie dann eine deutlich höhere Vernetzungsaktivität als in den Hirnen derjenigen, die tippten.
Ja, so there are many, many more connections in the brain formed when people are writing by hand as opposed to when using a keyboard.
Und genau diese Vernetzungsaktivität, sagt Audrey van der Meer, die ist Teil des Lernprozesses.
They form more or less instantly when writing by hand and they are not formed when using a keyboard.
Obwohl wir im einen wie im anderen Fall schreiben, könnte die Gehirnaktivität kaum unterschiedlicher sein. Und die Folgen fürs Verarbeiten und Erinnern ebenfalls. Beim Tastaturtippen, sagt Audrey van der Meer, scheint es fast so, als ob die Information direkt von den Ohren in die Finger gehe.
It gives the student a kind of false security, knowing that they have typed everything down that the lecturer has been saying. But since they haven't processed that information, they are not learning as much from their own notes as if they were taking notes by hand.
Sie hinterlasse kaum Spuren im Gehirn. Das Getippte sei weniger eine Lernerfahrung als vielmehr die Illusion davon.
The more connections you make, the higher the chance that the neural networks are developing and they help in learning and remembering and paying attention.
Digitale Hilfsmittel seien völlig okay. Digitale Notepads sind eine gute Lösung. Niemand wolle zurück in die Steinzeit, sagt sie. Doch wer diese Befunde ernst nimmt, der wird dem Handschriftlichen in Schule, Bildung und Uni künftig einen anderen Stellenwert einräumen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.